Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute ist Dr. Susanne Steinkraus mein Gast. Mit der Dermatologin, die in München eine private Hautarztpraxis betreibt, spreche ich über Reverse Aging. Ich möchte wissen, welche Eingriffe die Hautalterung positiv beeinflussen, was jeder selbst tun kann, um länger jung auszusehen und ob es möglich ist, Spuren der Zeit unsichtbar zu machen, die Haut also wieder zu verjüngen. Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für dieses Gespräch mit mir genommen hast.
Hallo meine liebe Steffi, ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut und es wird bestimmt super interessant.
Wir möchten heute über Reverse Aging sprechen. Ist das überhaupt möglich oder ist es ein Hokuspokus? Was würdest du sagen?
Der Begriff Reverse Aging ist medizinisch gesehen nur teilweise korrekt, aber da würden wir uns jetzt verfransen. Also es ist einfach ein Modewort letztendlich. Das heißt einfach rückwärts altern. Und da liegt ja schon das ganze Problem. Ich meine, wir altern biologisch. Das ist auch vollkommen korrekt so. Und wir können aber, und das ist das Wichtige und das ist die gute Nachricht, natürlich eingreifen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen eben der Regeneration, dann der Reparatur, was wir alle gar nicht so gerne hören wollen, weil am liebsten aktuell sind wir natürlich in der Prävention, also schon im Vorbeugen. Du merkst an meiner Erklärung, es ist eben nicht eine Sache, die wir tun können, sondern meistens sind es eben mehrere Dinge, die ineinander greifen.
Welche Behandlungen sind der Schlüssel für Reverse Aging?
Wir haben, wie gerade schon erwähnt, sehr viele verschiedene Verfahren, die eben unterschiedliche Problematiken ansprechen. Für uns ist immer das Ineinandergreifen sehr wichtig. Das heißt, also wir müssen verschiedene oder wir dürfen verschiedene Hautschichten ansprechen. Und da haben wir eben zum einen die EBDs, das sind die sogenannten Energy-Based Devices. Also das sind dann Laser, Radiofrequenz, Ultraschall zum Beispiel. Wir haben jetzt biostimulatorische Verfahren, die natürlich in aller Munde sind und die super interessant sind. Das heißt, da setzen wir schon an auf Zellebene. Wir wollen also Kollagenregeneration, wir wollen Knochengewebeanbau, Lipid, also Fettstoffwechselanregung ist jetzt inzwischen auch schon da. Wir wollen eine regelmäßige Hauterneuerung erreichen. Das können wir natürlich durch medizinische Peelings oder Microneedling, also eine einfache mechanische Verletzung und Reparaturmechanismen erreichen. Und natürlich durch Prävention ganz konsequent und da allem voran natürlich der UV-Schutz.
Welche Wirkstoffe helfen deiner Erfahrung nach am besten?
Es gibt die Basiswirkstoffe, die die Hautbarriere natürlich aufrechterhalten sollen. Da sind Ceramide ganz weit vorne. Allen voran, was den Zellstoffwechsel anregt, natürlich das Retinol und all seine Abkömmlinge. Das ist so einer unserer allerliebsten. Dann gibt es die Antioxidantien, die wir auch alle kennen. Natürlich Vitamin C, Niacinamid. Wir haben die Hyaluronsäure zur Hydratation, kennen wir auch alle. Und jetzt Peptide und Wachstumsfaktoren, die jetzt so ein bisschen in Entwicklung wieder sind.
Und sag mal, gibt es da auch Wirkstoffe, wo du sagst, bei einer empfindlichen Haut muss ich da anders rangehen, die vertragen das besser oder jenes besser?
Prinzipiell ist die ganze Pflege super individuell und ich würde immer eine Hautanalyse jeglicher Empfehlung voranstellen und gegebenenfalls sogar einen Behandlungstest, wenn man jetzt eine gute medizinische Kosmetikerin an der Hand hat. Und dann gucken, was vertrage ich. Und da ist es natürlich schon so, Retinol und all seine Abkömmlinge, da wissen wir mittlerweile alle, das muss eingeschlichen werden. Das heißt, wir verwenden es erst einmal pro Woche. Dann steigern wir sowohl in der Anwendungshäufigkeit als auch in der Konzentration, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Und dann gibt es natürlich auch Wirkstoffe, die passen nicht so gut zueinander. Beziehungsweise, ja, es war ja mal so in dieses Layering, das passt man einfach überhaupt nicht, wenn man die Dinge so übereinander legt. Ich sage immer, weniger ist mehr und dafür wirklich ausgewählte und auf den individuellen Hauttyp abgestimmte Wirkstoffe.
Ab wann muss ich damit starten?
Ja, wünschenswert wäre natürlich am liebsten ab 20, 25. Wir wissen alle, ab 25 kommt es zu einem Kollagenabbau. Das ist so die Zahl, die man überall lesen kann, wenn man nachgucken möchte. Aber allem voran, der UV-Schutz, das macht man schon im Kindesalter, ganz klar. Und wenn ich Hauttyp angepasst eine Pflege machen möchte und die schon mit Wirkstoffen, dann kann ich das ruhig auch ab 20 machen. Vitamin C verträgt jeder. Das ist ein Antioxidant. Ist überhaupt gar kein großer Aufwand, das morgens aufzutragen. Wichtig ist so ein bisschen diese Regelung, morgens Vitamin C, abends Vitamin A plus dann die ergänzenden Pflegemöglichkeiten, ob es dann je nach Jahreszeit zum Beispiel im Sommer eine leichte Emulsion ist oder abends in Winterzeiten mal was Reichhaltigeres. Und das passt sich natürlich im Laufe der Zeit, im Alter und auch hormonabhängig der Haut an.
Ja, das Hormonthema ist natürlich, da spielt da auch wahrscheinlich eine große Rolle. Hals und Hände sind ja, was das wahre Alter angeht, besonders verräterisch. Setzt du hier die gleichen Behandlungen an wie im Gesicht?
Prinzipiell ja. Es ist halt häufig so, und das weißt du genau wie ich, wir sind voll dabei, das Gesicht zu pflegen. Ja, aber Hals und Hände werden halt zum einen einfach häufig vergessen. Und da muss man schon sagen, die Hände können gerne eine extra Portion Pflege erhalten, weil da wissen wir, die sind natürlich ganz anderen äußeren Einflüssen ausgesetzt. Wir haben einfach eine größere mechanische Belastung. Die Hände werden häufig gewaschen. Jetzt in meinem Beruf ständige Desinfektion, trocknet die Haut aus. Da brauche ich einfach eine viel reichhaltigere Pflege als im Gesicht. Und dazu muss man noch sagen, Hals und Hände haben halt auch noch weniger Talgdrüsen. Sprich, die Rückfettung ist ohnehin deutlich weniger als im Gesicht.
Aber da hast du auch Möglichkeiten oder hat man als Frau oder Mann, Männer, glaube ich, machen es genauso wie die Frauen, Möglichkeiten, das zu.
Also ich bin tatsächlich schon so, dass ich sage, man darf die Hände nachts mal intensiver pflegen. Ich rate auch wenn es vielleicht nicht ganz so sexy ist, nachts mal Baumwollhandschuhe anzuziehen. Gerade in der Winterzeit, wenn die Haut wirklich spröde wird oder die Finger falls mal einreißt und eine richtig fette, manchmal auch ureahaltige Creme zu verwenden und auch am Hals darf man ruhig mal eine Maske über Nacht machen. Es wird, wie gesagt, häufig einfach vernachlässigt.
Also wieder eine Erinnerung, das absolut auch mit in Erinnerung, sich selbst zu holen, das zu machen. Man spricht immer von Ernährung, Recovery, Bewegung, Mental Health, wenn es um Longevity geht. Welche dieser Hacks sind deiner Meinung nach in puncto Haut am wichtigsten?
Also sowohl aus rein objektiver Sicht als auch aktuell aus persönlicher Sicht, muss ich sagen, Schlaf ist für mich mit einer der wichtigsten Faktoren, weil wir da einfach wirklich regenerieren und die Zellen regenerieren. Und es betrifft natürlich auch die Haut. Und das ist tatsächlich, finde ich, in der heutigen Zeit mit einer der am meisten vernachlässigsten Faktoren, weil wir alle ganz cool sind und viel arbeiten und aktiv sind. Und sagt man, ach Gott, mit ein paar wenigen Stunden Schlaf komme ich aus. Das ist aber tatsächlich auf die lange Sicht gesehen. Und das ist, also ich sag mal, Prävention und auch Hautprävention und Regeneration ist halt kein Sprint, sondern Marathon. Würde ich wirklich jedem empfehlen, auf seinen Schlafrhythmus und die Schlafhygiene zu achten. Jetzt, um das andere nicht ganz zu vernachlässigen, natürlich ist die Ernährung ganz, ganz weit vorne auch. Ich sage immer, der Darm und die Haut sind so ziemlich beste Freunde, weil das wirklich direkt an der Haut ankommt, wenn irgendwie bei der Verdauung oder im Ernährungsbereich irgendwie was nicht stimmt. Und dann logisch, mit eins der schwierigsten Punkte ist das Stressmanagement. Weil man kann jedem sagen, hab doch ein bisschen weniger Stress oder jetzt reiß dich doch mal zusammen und stress dich doch mal nicht so.
Er ist immer so schön leicht gesagt. Funktioniert
dann ganz besonders gut. Und ich bin auch ein Riesenfreund von Bewegung, logischerweise einfach, was die Durchblutung angeht. Und überhaupt, das hat ja auch ganz viel mit Stressmanagement und Regeneration zu tun.
Du hast jetzt gerade schon erwähnt, die Darmgesundheit und Ernährung an sich. Was ist das Gesündeste und was das Ungesündeste Skinfood? Und was hältst du von Zucker?
Viele gute Fragen. Also, ich bin auch da nach vielen Jahren einfach ganz pragmatisch. Ich habe mich ja lange auch in die Ernährungsmedizin vertieft. Es muss tatsächlich auch zur Person und zur Persönlichkeit passen. Also es bringt überhaupt nichts, wenn ich eine harte Diät durchziehe oder mir sage, ich muss jetzt die und die bestimmten Nahrungsmittel zu mir nehmen. Und es funktioniert auf lange Sicht nicht, weil dann wird das immer so ein Hin und Her und so ein Ping-Pong-Effekt geben und es führt zu gar nichts. Wichtig ist aber trotzdem logischerweise Omega-3-Fettsäuren, wissen wir alle, die sind wichtig und die sind gut. Ob ich nur versuche, die natürlich aufzunehmen oder mir regelmäßig eine Omega-3-Kapsel reinpfeife, das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Wer es gut verträgt, dem empfehle ich das auf alle Fälle. Dann eine eiweißreiche Ernährung. Da wissen wir ja auch heute, dass wir deutlich mehr Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu uns nehmen dürfen und sollen, als es eigentlich angegeben ist. Eine entzündungsarme Ernährung, also nichts, was halt unseren Stoffwechsel noch reizt oder es schwierig macht, sozusagen zu verdauen oder Reparaturmechanismen hervorruft. Und dann die sogenannte antioxidantienreiche Ernährung. Da kann ich dir gleich so ein paar Spezialisten nennen. Das ist ganz toll. Zucker, wie du es gerade schon gesagt hast, ist ehrlich gesagt total verpönt, sowohl für die Haut als auch eben für den gesamten Organismus, weil wir brauchen es einfach überhaupt gar nicht. Und da gibt es mittlerweile unendliche Studien, Artikel, Bücher wurden drüber geschrieben, dass Zucker einfach für den Zellstoffwechsel per se negativ ist. Und das würde ich vermeiden, so gut es geht.
Und wenn du mal sündigst, was wäre das?
Gemeine Frage. Oh, ein mit Schokolade überzogener, frittierter. I don't know. Nein, also ich bin ein großer Schokoladenfreund. Und also ich finde, wenn man genießt, dann darf man auch richtig genießen. Und dann darf man auch mal in die Vollen gehen. Und dann fällt es einem aber auch wieder leichter, finde ich. Also man soll, finde ich, nicht immer unterdrücken, wenn man gerade mal so ein Jipper hat.
Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, du kannst ein paar Spezialisten nennen zum Thema Antioxidantien. Was wäre das zum Beispiel?
Also wir wissen natürlich, dass die Beeren ganz vorne sind, Beeren und Gemüse, das lieben wir alle sehr und insbesondere natürlich nicht verarbeitet. Und als kleiner Trick, vielleicht, wenn es nicht ganz so einfach ist mit den frischen Sachen, dass man einfach tiefgefroren mit einbezieht. Tiefgefrorenes Gemüse und tiefgefrorene Beeren sind am wenigsten vorbehandelt. So. Und da sind die Vitamine am besten erhalten.
Wie wichtig ist das Mikrobiom, also die Darmgesundheit? Das hast du ja vorhin schon angedeutet, aber das Mikrobiom spielt da ja eine sehr große Rolle.
Das ist super, super wichtig. Also wir wissen heute, dass bestimmte Dysbiosen einfach wirklich den kompletten Organismus durcheinander bringen können, inklusive Konzentrationsschwierigkeiten etc. pp. Es ist sehr kompliziert, das Thema, weil das Mikrobiom nachzuweisen, da braucht man diverse Tests und da braucht man auch Spezialisten. Und es ist auch in der Medizin noch nicht so ganz etabliert, wie ich selber auch feststellen musste mit einigen Patienten, dass man sagt, ich bestimme jetzt mal das Darmmikrobiom und dann ziehe ich die und die Schlüsse und dann stelle ich um oder nehme dann besondere Präparate zu mir, weil das echt komplex und langwierig ist. Und also ich sag mal, wenn der Darm einmal aus dem Gleichgewicht ist, ob durch Antibiotika oder durch bakterielle Infektionen, das ist echt ärgerlich und nicht so einfach zu behandeln. Da bedarf es Geduld und wie du gerade schon gesagt hast, kann sich halt auch wirklich an der Haut widerspiegeln. Und das ist dann nicht mal ebenso behandelt und auch nicht von außen. Also ich brauche dann auch immer Spezialisten, die da mit mir zusammenarbeiten, um da wieder ein Gleichgewicht herzustellen.
Menopause ist ein großer Einschnitt. Wie wichtig ist deiner Meinung nach eine Hormonsubstitution?
Sie kann mega wichtig sein und super, super hilfreich. Aber auch hier sehe ich sehr differenziert. Das war immer eine Zeit lang total abgelehnt. Jetzt war es eine Zeit lang total en vogue und ich habe das Gefühl gehabt, jede Frau ab 35 nimmt irgendwelche Hormonpräparate. Das sehe ich wieder super individuell und ich würde es immer von einem Spezialisten, also Endokrinologe, Gynäkologe mit begleiten lassen und bedarfsgerecht anpassen, weil nicht jeder braucht, nicht jeder darf, aber jeder soll dürfen, sage ich immer.
Stichwort Supplements. Welche sind deine persönlichen Favoriten?
Supplements ist ein gutes Stichwort, da könnte ich jetzt stundenlang mit dir drüber reden.
Ja, aber
ich finde, es gibt einfach einen unfassbar riesengroßen Markt und weil du vorhin Longevity angesprochen hast, ich darf ein kritisches Wort sagen, genau das, was wir besprochen haben, also Schlaf, Bewegung, all diese ganzen langweiligen, früher präventiv genannten Maßnahmen sind für mich die wichtigsten Faktoren und wenn man sich die Studien heute so anguckt, mit keiner Tablette der Welt welchen Schlafmangel ausgleichen oder Fettleibigkeit oder eine sonstige Stoffwechselstörung. Nichtsdestotrotz bin ich großer Freund, eben angepasst und auf den, wenn jemand vernünftig eben ein sonstig gutes Leben führt, sage ich mal, und auf sich achtet. Ich finde Magnesium super wichtig, das liebe ich sowohl für den Schlaf als auch für den Sport. Also am besten zweimal täglich. Ich finde dann ein Magnesiumpräparat mit Melatonin gerade selber super gut, weil es einfach auch schlafbegleitend ist. Ich finde Vitamin D unverzichtbar. Das ist nicht verhandelbar. in bestimmten Phasen finde ich Vitamin C, Vitamin B, solche so Komplexe sehr, sehr gut. Und dann kann man mal auch, aber nur phasenbedingt, kann man mal NAD nehmen. Oder es gibt ja diverse Komplexe, die angeboten werden. Die neueren Präparate, finde ich, da müssen mehr Studien dazu angeboten werden oder durchgeführt werden. Und grundsätzlich sage ich auch da, ich würde einfach erstmal eine super gute Laboranalyse machen. Und das kann man heute und dann würde ich es individuell anpassen und dann würde ich es aber auch, ich zitiere eine Kollegin, messen, machen, messen, sprich erstmal messen, dann was tun und danach bitte nochmal nachgucken, ja, und nicht einfach wahllos weiterfuttern. Also
ja,
das
höre ich ja auch immer ganz häufig, diese Kollegin wird häufig zitiert.
Ja, also Zitate sind sehr beliebt.
Ja, und sie stimmen vor allen Dingen. Genau. Welche sind die drei aktuellen Skincare-Trends?
Die aktuellen Skincare-Trends sind relativ pragmatisch. Es bleibt bei Retinol und seinen Derivaten. Also es hat so ein Revival erlebt in den letzten Jahren und ist auch sehr, sehr gut. Es kommen ganz viel Exosomen. Auch da verweise ich aber auf die beliebten Studien. Also man kann das aktuell machen, solange es nicht in die Haut eingebracht wird, also tiefer. Man kann das needlen. Es ist in vielen Cremes schon enthalten. Da frage ich dann immer wieder nach der Wirksamkeit. Also wir brauchen einfach die entsprechenden Transportstoffe. Und ansonsten geht der Trend eher zu weniger ist mehr. Und Vitamin C als Antioxidant steht ganz, ganz oben. Sonnenschutz und wie gesagt schon das Retinol.
Liebe Susanne, jetzt sind wir schon bei meiner letzten Frage an dich. Wo geht die Reise in der Dermatologie und Ästhetik hin?
Eine meiner Lieblingsfragen. Also Ästhetik wird eindeutig medizinischer, ganzheitlicher und langfristiger gedacht. Also es gibt einfach auf gar keinen Fall mehr irgendeinen Quickfix. Es gibt einfach nur noch das Wort Consistency. Also es heißt, wir müssen dranbleiben und zwar ganz regelmäßig. Und mein oder unser Anspruch sollte sein, interdisziplinär zu arbeiten. Das heißt, alles, was wir gerade besprochen haben, ob das jetzt sich Longevity nennt oder Prävention, es muss ein Ineinandergreifen der verschiedenen Fachrichtungen sein, je nach Zielsetzung des Patienten natürlich. Und es muss eine Mischung sein aus Prävention, Regeneration und Reparatur, die wir zwangsweise machen müssen. Und es geht absolut hin zu personalisierter Medizin. Wenn ich nicht sagen darf, das sind wir schon. Es muss einfach nur noch individueller, noch intensiver und ja konsistenter werden.
Vielen Dank, liebe Susanne. Es war ein super interessantes Gespräch mit dir. Ich freue mich schon auf unsere nächste Unterhaltung.
Happy me. Ich freue mich auch.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.